Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen hier im literarischen Kolloquium am Wannsee in Berlin. Es ist immer so schade, dass man von Übersetzerinnen und Übersetzern meist wenig erfährt. Dabei ist ihre Tätigkeit ja gewissermaßen das Rückgrat der Buchproduktion. Gäbe es keine Übersetzungen, könnten wir die meisten Bücher gar nicht lesen. Deshalb ist es gut, dass es den Preis der Leipziger Buchmesse nicht nur in den Kategorien Belletristik und Sachbuch gibt, sondern eben auch in der Kategorie Übersetzung. Und deswegen freuen wir uns sehr, Ihnen heute Abend die 5 in diesem Jahr dafür nominierten Übersetzerinnen und Übersetzer gewissermaßen im Schnelldurchlauf vorzustellen. Wir, das sind mein Kollege Jörg Plath und ich bin Dorothea Westphal und wünsche uns allen einen schönen Abend.
Die 5 nominierten Übersetzer haben 5 Bücher aus 5 Sprachen übertragen. Aus dem Polnischen, dem Koreanischen, dem Russischen, dem Englischen natürlich und dem Slowenischen. Und 4 von ihnen haben auch ihre Schreibtische in Deutschland und in Österreich verlassen und sind hierher gekommen, nach Berlin. Die 5. Übersetzerin wohnt in Frankreich. Mit ihr haben wir ein Gespräch vorab geführt und als Aufnahme mitgebracht, sodass sie und ihr Buch auch gewürdigt werden.
Was die Sprachen angeht, aus denen übertragen wurde, so fällt auf, dass 3 osteuropäische Sprachen mit dabei sind, dazu Englisch und mit Koreanisch eine eher exotische Sprache. Und was die Genres angeht, so handelt es sich um 2 Romane, einen Reportage, einen Erzähl- und einen Lyrikband, also eine ganze Bandbreite von Genres. Beginnen wollen wir mit dem Roman oder mit einem Roman, in dem Tschifuren die Hauptrolle spielen. 18 Kilometer bis Ljubljana ist der Titel des Romans, den Detlef Olof aus dem Slowenischen übersetzt hat. Und er wird jetzt Jörg Plath verraten, was es mit den Tschifuren auf sich hat.
Klaus Detlef Olof, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie haben ja einen Marathon hinter sich. Als Slowenien im letzten Jahr in Frankfurt am Main Gastland war, da haben Sie gefühlt jedenfalls ein Drittel der ganzen slowenischen Produktion übersetzt. Das waren immerhin insgesamt die letzten 3 Jahre vor dem Gastlandauftritt und im Jahr selbst etwa 150, 170 Titel. Also gefühlt waren Sie mit einem Drittel dabei. Das war ziemlich unglaublich.
Hinkommen, ja. Es ist mir schon unangenehm.
Es ist eine reife Leistung, muss man sagen. Zumal Sie ja schon seit Jahren eigentlich die Großen aus diesem südosteuropäischen Sprachraum übertragen und die Jungen auch. Sie haben bis 2005 auch noch parallel zum Übersetzen gelehrt an Universitäten in Klagenfurt, Graz und Wien und leben derzeit in Zagreb und in Pula und haben uns von ihren Olivenbäumen eben erzählt. Aber reich ist das Werk in der Übersetzung, muss man sagen. Sie haben die Großen übersetzt, wie Miroslav Kirleja oder auch Drago Janša, also aus dem Serbokroatischen und aus dem Slowenischen. Und aber auch die Jungen, also wie etwa Anna Schnabel, auch eine Slowenin. Die Tschefuren hat eben Dorothea Westphal erwähnt. Und dank Ihnen weiß ich, was Tschefuren sind. So werden nämlich in Slowenien die Kriegsflüchtlinge aus den jugoslawischen Kriegen aus Bosnien-Herzegowina genannt. Und dann heißt es eben nicht selten Tschefuren raus.
Nicht nur die Kriegsflüchtlinge, sondern alle Arbeitsmigranten. Ah. Das ist, was die Österreicher mit Tschuschen bezeichnet. Ne? Tschuschen über den Läube, zurück über den Läube. Alles, was von Süden kommt.
Deswegen können Sie sich auch sofort erklären, was Tschefuren raus heißt. So hieß übrigens auch der Erfolgsroman von Goran Vojnovic. Der erzählt von Marko Djordjic. Der ist Anfang 20. Der wird in diesem ersten Roman, weil er Mist gebaut hat in Ljubljana, von seinen Eltern zurückgeschickt nach Bosnien, soll dort dann erstmal wieder eine Bodenhaftung kriegen. Ich erzähle Ihnen das deswegen, weil es einen zweiten Roman gibt und dieser von Goran Vojnovic über den Marko Djordjic, der heißt eben 18 Kilometer bis Ljubljana. Mit dessen Übertragung sind Sie nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und dieser Marko Djordjic kommt zurück nach Ljubljana in dieses Plattenbauviertel Fužine und merkt dort, alles hat sich verändert. Mich hat erst mal gewundert, dieser Goran Vojnovic, das ist ein Mann, der sehr gut Basketball spielt. Er ist auch mindestens 35, 40 Jahre jünger als sie. Und die Protagonisten dieses Buches sind auch noch jünger. Dieser Marco Georges ist eben Anfang 20. Und er spricht deutlich anders als sie, er spricht anders als ich, er spricht anders als die meisten von uns wahrscheinlich, weil er so jung ist. Aber die derbe Jugendsprache, die hat sie nicht abgeschreckt von diesem Auftrag.
Doch, sie hat mich abgeschreckt, natürlich. Und ich habe auch lange gezögert, diesen Roman zu übersetzen. Goran Bornovic hat 4 Romane inzwischen geschrieben. Und ich habe seinen 2. übersetzt, Der Feigenbaum. Beide Romane sind ohne Dialekte, ohne Soziolekte und so weiter ganz normal erzählt. Und ich habe diesen Cefuri raus vor mir hergeschoben. Eigentlich wollte ich es nicht, weil mir diese Sprache verdächtig vorkam. Für mich. Ich stamme aus Lübeck. Bin in Hildesheim sozialisiert worden. Dann habe ich in Klagenfurt 30 Jahre gelebt, also in Österreich. Jetzt lebe ich seit 20 Jahren in Zagreb. Ich bin eigentlich aus dem Deutschen rausgewachsen. Ich kann auch nicht auf Anhieb sagen, wie das Jugendwort des Jahres heißt und dergleichen. Also ich bin da nicht. Vielleicht ist es aber gerade dieser Abstand von der aktuellen Jugendsprache, die auch eine Modeangelegenheit ist, die auch dann schnell wieder vergeht, dass ich mir also diese Rolle übergezogen habe, dass ich das konnte, weil das für mich alles nur Sprachmaterial ist. Und ich suche dann in Wörterbüchern natürlich auch, aber auch aus der Erinnerung, höre mich um. Letztlich wundere ich mich selbst, dass man mich ausgesucht hat, hier zu sitzen.
Das ist schon eine sehr gute Wahl, muss man sagen. Das haben Sie so schön frisch gemacht. Und es ist eben auch nicht so, dass es wahnsinnig modisch klingt, wie Sie eben sagten. Also die Mode vergeht, das Jugendwort vergeht. Mir ging es auch so, dass dann noch hinzukommt, bei manchen Worten, die ich kannte, wusste ich da nicht, ist das jetzt also eine Anverwandlung des Slowenischen ins Deutsche oder ist das vielleicht österreichisch? Also zum Beispiel Chick ist Zigarette in Österreichisch.
Ja.
Also das klingt natürlich für mich also zunächst einmal so, als ob das eine wunderbare Erfindung sei. Ich habe dann gefragt, ich habe dann die österreichische Vertrauensfrau gefragt, wie sieht es denn damit aus? Und sie hat gesagt, ja, das kennen wir natürlich.
Ja, nun ja, das ist auch ein österreichischer Verlag, der das Buch herausgibt. Und da muss man Rücksicht nehmen.
Es gibt auch ordentliche Hassrede, denn natürlich ist Marco Georges als jemand, der diskriminiert wird, jemand, der sich wehrt dagegen. Und der wehrt sich, indem er selbst zurückschlägt, mit in Regeln noch härteren Varianten. Also er brüllt etwa im Belgrader Fußballstadion Ratko Mladic, das ist der Mann, den Sie kennen als den Schlechter von Srebrenica und als Verurteilten. Natürlich ist er unter manchen Leuten in Serbien immer noch ein Volksheld. Es gibt auch Schlampen, es gibt Schwule, es gibt Zigeuner und einige andere Wörter, die heute inkriminiert sind. Hat es Ihnen in den Fingern gejuckt, da ein bisschen redigierend einzugreifen?
Ich habe das schon reduziert. Also, wie soll man jetzt das hier nennen? Damen im Publikum, J-Wörter oder F-Wörter. Also der sexuell koitale Bereich mit den genitalischen Stammwörtern wird im Deutschen eher durch also Fäkales aussehen. Also Scheiße, so muss man sagen. Diese Häufung, wie sie im Bosnischen, im Serbischen, im Kroatischen völlig normal ist, weil sie entleert ist, die Wörter bedeuten das nicht, wie sie klingen, wirkt im Deutschen ein bisschen übertrieben, ein bisschen unangenehm. Und es gab in den Rezensionen auch Bemerkungen, dass man froh ist, wenn man mal eine Seite ohne diese Wörter hinter sich bringen kann.
Sie haben eine Lesung vorbereitet und das ist eine Stelle, in der wir ein bisschen mitbekommen, wie der Tonfall ist.
Dies ist ein Monolog. Marco Georges ist auf der Rückfahrt von Bosnien. Er muss einen Transporter nach Ljubljana bringen und das sind noch 18 Kilometer dann nachher. Und er vermutet in diesem Transporter Afghanen, Gefesselte. Es stellt sich heraus, dass es irgendwelches verpacktes Fleisch ist, ohne Herkunft, das dann später als Bio oder Halal verkauft werden soll. Das spielt aber jetzt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Und jetzt hält er den Monolog, warum er sich auf diese Sache eingelassen hat.
Ja, und zwar mit 2 alten Freunden, die jetzt dabei sind. Also ein alter Freund, Adnan, der Adi genannt wird, und ein Junkie jetzt geworden ist. Das war er vorher nicht.
Ich lese das mal. Wir Cefuren bringen uns ständig selbst in Schwierigkeiten. Nein, Ich bringe mich in Schwierigkeiten. Ich lasse mich in Schwierigkeiten bringen. Das ist der Herdentrieb in mir. Ich kann nicht Nein sagen, weder zu Mama noch zu Papa noch zum heiligen Petrus. Denn die einen sind Familie, die anderen Nachbarn und die dritten Kumpel. Wenn alle Ratko Mladic brüllen, brülle ich auch. Ratko Mladic. Und wenn Azo dem Damjanovic vermöbelt, dann vermöble ich den Damjanovic auch. An allem bin ich selbst schuld. Das hat überhaupt nichts mit den Chefuren zu tun. Ich habe meinen Arsch selbst in diesen Transporter gesetzt. Mich hat kein Adi gezwungen. Das ist ein gewöhnlicher Junkie. Ich hätte auch tun können, als würde ich ihn nicht kennen, wie alle anderen. Aber ich habe ihm zugehört, weil er vor 100 Jahren neben mir in der letzten Bank gesessen hat und keine 3 positiven Noten hatte und ich ihn habe abschreiben lassen. Weil mir der Blödmann leid getan hat. Weil er 1 Meter und 1 Cevap groß war und weil sich sein Hirn in super Slow Motion dreht. Hey, Georgic, du hast keinen blassen Schimmer, was du hier tust, hä? Überleg mal, Georgic, rühre mal ein bisschen in deinem Schädel herum. Ich rühre ja, du Arsch. Ich hämmere diesen Schädel gegen das Lenkrad, aber es hilft nichts. Ich habe noch immer keine Ahnung, weshalb ich in diesem beschissenen Transporter sitze, der mitten in diesem beschissenen kroatischen Scheißland am Straßenrand steht. Und ich weiß nicht, warum Adi neben mir sitzt. Adi so zerstochen wie ein Hurenfotze. Und ich weiß nicht, was in dem Transporter hinten drin ist. Und warum ich nicht aussteige und auf alles scheiße. Auch ich wundere mich, Genosse Georgic, auch ich wundere mich. Alle wundern sich, aber ich starte den Motor. Ich fahre an, ich gebe Gas, ich schalte und rutsche langsam auf die Grenze zu. Ich wundere mich über mich selbst und über alles. Das ist nichts Ungewöhnliches, wenn du mich fragst. Ja, es ist das Allernormalste von der Welt, dass mein Leben in den Arsch geht. Und es ist normal, dass ich von hinten noch ein bisschen nachschiebe, damit es leichter reingeht.
Das war ein schönes Wortspiel am Ende, glaube ich, in dem sich so eine typische verbale Potenz von Marco zeigt. So eine Jungmännerpotenz natürlich. Aber auch so eine verbale Potenz. Das eigene Leben geht in den Arsch und dann schiebt er nach von hinten nach. Klaus Detlef Olof, Sie haben nicht gewählt, sagen wir, so einen spezifischen, also einen Versuch eines Ausländer-Slang ihm zu geben.
Nein, das würde die Sache nicht treffen. Die Chefuren haben ja bis Ende der 80er Jahre ein großes Vaterland im Hintergrund gehabt. Sie haben ja Kroatien, Serbien, Jugoslawien gehabt. Sie waren keine Underdogs in Slowenien. Und sie haben deswegen auch nicht unbedingt Slowenisch gelernt. Slowenen können alle Serbokroatisch. Aber in dem Moment, wo Slowenien unabhängig wurde, wurde die Sache anders. Dann erst haben die meisten, also viele, die bleiben wollten, angefangen, das Slowenische zu lernen. Aber da die Sprachen sehr miteinander verwandt sind, ist das sehr schwierig. Es gibt so viele falsche Freunde, dass bringt man dann schon leicht durcheinander, sodass sie immer erkennbar sind.
Klaus Detlef Olof, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Über 18 Kilometer bis Ljubljana von Goran Vojnović, erschienen im österreichischen Folio Verlag.
Dankeschön.
Nun folgen skurrile und unheimliche Erzählungen von Bora Chung, Der Fluch des Hasen. Die englische Übersetzung stand auf der Shortlist für den International Booker Prize 2022. Die deutsche ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, stammt von Ki Hyang Lee und mit ihr unterhält sich jetzt Dorothea Westphal.
Ja, unheimlich sind einige Erzählungen in dem Band der südkoreanischen Autorin in der Tat, mitunter auch ganz schön grausam, dann wieder komisch. Und dem titelgebenden Hasen, der mit einem Fluch belegt ist, dem möchte man auch zu Ostern nicht begegnen. Das Buch wurde aus dem Koreanischen in 16 Sprachen übersetzt. Für ihre Übertragung ins Deutsche wurde Ki Hyang Lee für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ja, Ge Hyang Lee wurde in Seoul geboren und lebt seit 1992 in Deutschland, hat bereits zahlreiche Bücher aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt, darunter das preisgekrönte Buch Die Vegetarierin von Han Kang, in dem sich eine Frau in eine Pflanze verwandelt. Und außerdem leitet sie einen kleinen Kinderbuchverlag, den Märchenwald Verlag. Bücher aus dem Koreanischen, die haben ja lange den Umweg über die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche genommen. Warum? Was ist so besonders schwierig an der Übersetzung vom Koreanischen direkt ins Deutsche?
Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendeine koreanische Bücher, die von Englisch übersetzt sind, zum früher, sind schon eigentlich direkt aus Koreanisch übersetzt. Aber es gab ja nicht so viele Übersetzer. Ich bin ja einer davon jetzt mittlerweile geworden.
Und die koreanische Schrift, das ist eine Buchstabenschrift, ne?
Das ist Buchstabenschrift.
Also nicht wie im Chinesischen, also es sind Zeichen.
Eigene Buchstaben.
Aber es sind Buchstaben.
24 Buchstaben. Also wenn man lernen will, braucht man tatsächlich ungefähr 50 Buchstaben, muss man lernen. Aber 24 reicht das, an einem Tag zu lernen. Ja, besonders gibt es noch viele eigene Besonderheiten bei Übersetzen. Zum Beispiel ja, gerade mal die Höflichkeitsformen. Wir haben 4 bis 5 Höflichkeitsformen. Zum Beispiel in Deutschland nur zwischen Erwachsenen, also fremde Erwachsenen und Kinder noch üblich ist. Im Koreanisch schwer diese Unsymmetrie zwischen Sprecher, während eine hocherstellte Person die niedrigere, bisschen kumpelhaft anspricht, antwortet diese eher ehrbietig.
Also man spricht dann auf verschiedenen Ebenen. Kommen wir mal zu diesen 10 Erzählungen, die es ganz schön in sich haben. Das ist so eine Mischung aus Horror, magischem Realismus und Märchenhaftem. Es hat mich bei der Lektüre sehr fasziniert, gerade auch diese Mischung. Also da gibt es zum Beispiel, und das ist ziemlich märchenhaft, eine Füchsin, die aus einer Wunde Goldklümpchen blutet. Und da geht es natürlich dann darum, diese Wunde immer schön offen zu halten, damit man die Goldklümpchen ernten kann. Oder eben der schon erwähnte Hase, der ist gar kein richtiger Hase, sondern es handelt sich um eine Lampe in Hasenform. Und die ist eben mit einem Fluch belegt, um Rache zu üben. Und dieser Hase entstammt einer Firma, die solche Gegenstände herstellt. Also Alltagsgegenstände, die mit Flüchen belegt sind. Und der letzte Satz dieser Geschichte heißt, das Geschäft läuft besser denn je. Worin bestand denn die besondere Herausforderung, die passende Sprache für diese bizarren und mitunter unheimlichen Geschichten zu finden?
Das Witz ist eigentlich, was ich interessant finde bei ihr, die 10 Kurzgeschichten einfach zeigen, ist ein Zeichen, die unsere Realität und in Fantasyform. Und das macht, versteckt eigentlich den Horror-Effekt und Angst-Effekt. An sich sind die Geschichten nicht so grausam, finde ich persönlich.
Nicht alle. Ich fand auch nicht alle sehr grausam, aber einige schon ganz schön grausam und einige doch ganz schön bizarr, ehrlich gesagt. Also da gibt es zum Beispiel eine Frau, die plötzlich sieht, dass aus ihrer Toilettenschüssel ein etwas Kopfartiges ragt. Ja. Und dieses Kopfartige redet diese Frau dann mit Mutter an. Ja. Wir werden jetzt nicht erzählen, wie das Ganze weitergeht. Aber ja. Ich wollte Sie doch fragen, gibt es von der Autorin Bo Rachung auch noch andere, sind die ähnlich bizarr, wenn wir jetzt doch mal bei den Bizarren bleiben?
Sie sind auch schon so grausam, gruselig, schon bizarr. Schon. Sie ist von russischer und polnischer Fantasy-Literatur inspiriert und unter diesem Einfluss entstehen ihre Kurzgeschichten
das
und
Romane. Sie übersetzt auch, ne? Aus dem Polnischen ins
Koreanische. Genau, sie übersetzt auch. Ja. Die sind zwar in Fantasy-Form geschrieben, aber enthält immer Gesellschaftskritik. Wie zum Beispiel Kapitalismus oder Konsumismus oder Frustration der Frauen, Kindermissbrauch
sehr gegenwärtige Themen. Also eins zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und da möchte ich Sie auch bitten, aus dieser Erzählung, sie heißt Ciao, meine Liebe, einen Auszug zu lesen, den Sie vorbereitet haben. Und da lebt eine Frau mit einem Roboter zusammen, dessen Akku langsam schwächelt.
Akku langsam schwächelt, das stimmt, ja. Die Protagonistin liebt eigentlich diesen Android und wollte schon den Android lange behalten. Aber
leider
darf sie nicht und für ihre eigene Sicherheit muss sie endlich mal entsorgen. Und hat sie in einem Katalog einen ähnlichen Android gefunden. In dem Moment, der Roboter ist eigentlich sehr beleidigt. Am Strom der Zeiten stehe ich und singe ein silbernes Lied für dich. Ciao und mach's gut, meine Liebe. Ciao und mach's gut, mein Schatz. Du treibst dahin auf dem Silberfluss den verloren gegangenen Tagen entgegen. Zieht mein Herz mit dir, weil es muss. Also ciao und mach's gut, meine Liebe. Ciao und mach's gut auf all deinen Wegen. Noch lange nachdem ich zu Bett gegangen bin, kann ich nicht einschlafen. Das Lied stammt aus einem Film, den ich vor Jahren gesehen habe. Es untermalt die Szene, in der sich die Hauptfiguren verlieben und auch die letzte Tanzszene unmittelbar vor dem tragischen Abschied. Während ich an Nummer 1 Elend da saß und die letzte Sequenz des Films verfolgte, in der die Frau und der Mann, die sich für immer trennen und nie wiedersehen sollten, langsam zu dem Lied tanzten, murmelte ich vor mich hin. Ich wünschte, ich könnte das auch. Was denn? Fragte Nummer 1. Ich wies beiläufig mit dem Kinn auf den Bildschirm. So was. Ich habe noch nie getanzt und es auch nie gelernt. Wirklich? Dann stand Nummer 1 auf. Er schob eine Hand auf seinen Rücken, verbeugte sich ein bisschen unbeholfen und forderte mich auf. Möchten Sie mit mir tanzen? Wie bitte? Ich lachte. Nummer 1 nahm mit ernster Miene meine Hand und zog mich hoch. Meine Hand weiterhin mit seiner umfasst, legte er die andere um meine Taille und drückte mich an sich. Langsam begann sie Nummer 1 mit mir zu bewegen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich war immer noch verlegen und ein wenig schüchtern. Ich habe Angst zu stolpern. Folgen Sie einfach meinen Schritten. Ahmen Sie mich nach, flüsterte Nummer 1. Langsam. Während der Abspann über den Bildschirm rollte, schob mich Nummer 1 sanft und gemächlich durch das Wohnzimmer. Im Rhythmus des letzten Soundtracks. Mein Gesicht an die Brust der Maschine gelegt, und passend zu der süß traurigen Musik, langsam durch das Wohnzimmer kreisend, begann ich ihn zum ersten Mal nicht als künstlichen Gefährten, sondern als Partner zu sehen. Als ich ihn später fragte, warum er plötzlich angefangen hatte, mit mir zu tanzen, antwortete er mit ernster Miene. Dank der Netzwerkverbindung habe ich Echtzeitzugriff auf diverse Handbücher über Bewegungskoordination, Rhythmusgefühl und Körperhaltung. Ich lachte. Er fragt immer noch ernst. Habe ich Sie gekränkt? Nein, hast du nicht, entgegnete ich. Dann küsste ich ihn. Es war unser erster Kuss.
Vielen Dank. Ja, das war ein Auszug aus der Erzählung Ciao, meine Liebe, aus dem Buch Der Fluch des Hasen von Burak Jung. 10 Erzählungen über die Abgründe der südkoreanischen Gesellschaft. Es könnten aber auch die Abgründe in unserer Gesellschaft sein und das macht die ganze Sache noch unheimlicher. Gi Hyang Lee hat sie übersetzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich und erschienen ist das Buch bei Kulturbooks. Ebenfalls nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ist Jenny Seitz. Sie lebt in Frankreich und die Anreise heute Abend ins Literarische Kolloquium Berlin, die wäre für sie sehr aufwendig gewesen. Jörg Plath hat das Gespräch mit ihr deshalb vorab in einem unserer Studios im Deutschlandfunk Kultur aufgenommen. Und darin ging es um Ihre Übersetzung eines Bandes mit Gesprächen. Gespräche mit Flüchtlingen vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch hier handelt es sich um ein äußerst verstörendes Buch.
Jenny Seitz, meinen Glückwunsch für die Nominierung zum Preis der Leipziger Buchmesse 2024 in der Kategorie Übersetzung. Sie haben übertragen »Nimm meinen Schmerz – Geschichten aus dem Krieg« von Katerina Gordieva. Darin erzählen die Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine von ihren meist fürchterlichen Erlebnissen. Wie kam das Buch denn zu Ihnen?
Ja, vielen Dank erstmal. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr für das Buch, weil es ein sehr wichtiges Buch ist in meinen Augen. Und wie das Projekt zu mir kam, in dem Fall war es so, dass eine Kollegin das weitergeleitet hatte, die es aus verschiedenen Gründen nicht machen konnte. Ich arbeite viel für Decoder, ja, eine Plattform, die journalistische Texte übersetzt.
Aus Russland und aus Belarus.
Aus Russland, Belarus. Da bin ich von Anfang an dabei und habe auch von Frau Gordieva bereits Interviews übersetzt, zum Beispiel mit dem Nobelpreisträger Dmitri Muratov. Und so kannte ich natürlich ihre Arbeit und ich glaube, das war dann auch gut für den Verlag zu wissen, dass ich schon Bekanntschaft habe in der Form. Das muss natürlich immer schnell gehen. Ich glaube, ich habe 2,5 Monate dran gearbeitet. Das war eigentlich genau vor einem Jahr, Februar. Das heißt, der Krieg ist ja immer noch sehr präsent, aber zu der Zeit war es noch viel emotionaler, viel näher dran. Ja, natürlich haben viele, die ich kenne, ja, eine Hilflosigkeit, eine Machtlosigkeit verspürt. Und da ist natürlich so ein Projekt, so eine Arbeit, ja, wie eine Handlungsermächtigung. Und da einfach so nah dran zu sein, ein Stück vielleicht dazu beizutragen, dass mehr Menschen mitkriegen, was passiert. Auch dieser wichtigen Journalistin einfach die deutsche Stimme zu geben, das war natürlich eine große Ehre.
Sie sind 1983 in Vladivostok geboren worden und haben nach dem Studium in Berlin dann sich als freie Übersetzerin aus dem Russischen selbstständig gemacht. Decoder haben Sie erwähnt, diese sehr interessante Internetseite, für die Sie arbeiten. Unter anderem, Sie haben auch Bücher übersetzt, unter anderem von Nadja Tolokonnikova von der Gruppe Pussy Riot oder von dem Science-Fiction-Autor Dmitri Luchowski, der auch wie Katerina Gordieva im Exil lebt, er in Deutschland, und von Alexander Elitschewski. Nun ist Nimm meinen Schmerz ja kein literarisches Buch, sondern eben ein journalistisches. Katerina Gordieva ist eine bekannte russische Fernsehjournalistin, die ja in Russland nun als ausländische Agentin gilt. Ja. Und 2014 aus Protest gegen die Annexion der Krim durch Russland ins Exil nach Lettland ging. In diesem Buch sind es ja Gespräche mit Ukrainerinnen und Ukrainern über ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Krieg. Auch mit Russen, glaube ich.
Ja.
Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich für eine russische Journalistin und auch nicht leicht, auch für sie nicht leicht, obwohl ihre Familie ja teilweise auch in der Ukraine lebt. Sie muss sich oft verteidigen gegenüber ihren Gesprächspartnerinnen und Partnern und wird als, einmal jedenfalls, als Raschistin bezeichnet. Das klingt natürlich nicht sehr freundlich. Wie arbeitet Katerina Gordieva?
Sie haben gesagt, sie ist Fernsehjournalistin, aber in Russland darf sie natürlich nicht im Fernsehen auftreten. Und so hat sie einen YouTube-Kanal, der, ich glaube, 1,7 Millionen Abonnenten hat. Es gibt ganz, ganz viele Sendungen schon von ihr, mit ganz unterschiedlichen Menschen, von Berühmtheiten bis ganz normalen Menschen, die ein spannendes Schicksal haben. Und das ist eben ihre Haupttätigkeit. Und ich glaube, das, was sie eben macht und am besten kann, ist, mit Menschen zu sprechen, sich einzufühlen in die Schicksale. Und das war wahrscheinlich das Naheliegende, auch eben aus dieser Machtlosigkeit, Hilflosigkeit heraus, versucht man mit seinem Beruf etwas zu tun, einen Beitrag zu leisten. Und so hat sie zunächst einen Dokumentarfilm gemacht. Zu manchen der Geschichten gibt es eigentlich auch die Gesichter und Videoaufnahmen und ist zunächst in Auffanglager in Rostow am Don gereist. Das ist ihre Heimatstadt. Das sind eben Lager für Menschen, die aus der Ostukraine nach Russland fliehen mussten oder evakuiert wurden, wie das so von russischer Seite heißt. Und zum Teil Menschen, die wirklich dann auch, für die das eine okay finden, sag ich mal, nach Russland zu gehen. Andere aber, die überhaupt keine andere Möglichkeit haben, weil die Ausreise in die andere Richtung versperrt war. Also da kommen auch ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Da ist sie mehrmals hingereist und hat die Menschen auch eben über einen längeren Zeitraum begleitet. dann hat sie aber auch, ist sie auch nach Europa gereist und hat Menschen in Spanien, in Berlin, in Warschau interviewt und getroffen. Und
ja, sie lässt sich wirklich weit ein, muss man sagen, auf diese oft tragischen Schicksale. Ja. Ich erinnere sehr deutlich noch eine Geschichte, die geht mir auch gar nicht aus dem Kopf, in der eine Frau von Separatisten gefoltert wird. Und dieser Folterung muss der Mann zusehen, in der Ukraine per Videocall, auf der anderen Seite der Front also. Und sie wird deswegen gefoltert, weil er als Soldat Informationen über seine Einheit herausrücken soll. Und die Frau wird so drangsaliert, dass sie ihn also sehr ultimativ auffordert, endlich zu reden, damit sie freikommt. Oder damit sie zumindest nicht mehr gefoltert wird erst einmal. Und sie kommt hinterher frei, aber das hat natürlich ihre Ehe zerstört. Das ist eine der vielen Zerstörungen in dem Buch. Oft geht es um private, um intime Erfahrungen, in denen gerade diese familiären Bande zerrissen werden. Sie haben eine Lesung vorbereitet, eine kurze Passage, einen Auszug aus einer Geschichte.
An einem der Checkpoints hielt uns ein Mann in Uniform an. Machen Sie das Fenster auf. Ich saß am nächsten dran, also ließ ich es herunter. Er schaute mich an. Guten Tag. Er sah mir direkt in die Augen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Guten Tag. Das war nicht ich, es kam einfach heraus. Und da sagte er plötzlich, ziehen Sie sich eine Mütze über, Sie werden sich noch erkälten. Ich traute meinen Ohren nicht, starrte ihn nur an. Er hatte ein glattes, weißes Gesicht und sehr blaue Augen, die nichts ausdrückten, aber alles erfassten. Er hatte schon das Interesse an mir verloren. Sie kontrollierten den Kofferraum. Aufmachen, heben Sie die Sachen hoch. Was führen Sie mit sich? Haben Sie Waffen dabei? Aber das hörte ich nur noch wie durch Watte. Direkt hinter ihm lagen zwei Leichen, zwei kleine Kinder. Eines davon war in eine Decke gewickelt, ein Säugling. Der zweite war ein Junge, etwas älter. Sie lagen neben einem zerbombten Auto. Und etwas weiter entfernt lag ein Jugendlicher mit einem Fahrrad. Er war vielleicht 15 und er hatte ein weißes Laken umgebunden. Wahrscheinlich, damit man nicht auf ihn schießt. Aber sie haben auf ihn geschossen. Und so lag er da, auf der Seite. Und hinter ihm, wie ein Umhang, das weiße Laken. Das alles hatte der Rücken des Soldaten verdeckt, der mir riet, eine Mütze aufzusetzen, damit ich mich nicht erkälte. Verstehen Sie? Was hat er dabei gefühlt? Fühlte er überhaupt irgendwas? Als wir aus Butscha rausfuhren, hatten wir Leichen auf den Straßen liegen sehen, Autos mit ermordeten Fahrern am Steuer und Hausbesitzer erschossen vor ihren Häusern. Ich hatte das alles gesehen, aber nicht geweint. Zum ersten Mal weinte ich, als ich diese Kinder sah, die der Rücken der Soldaten vor meinem Blick verborgen hatte. Haben die Mütter dieser Männer ihnen keine Märchen zum Einschlafen vorgelesen? Keine Schlaflieder vorgesungen? Haben sie überhaupt jemals in den Arm genommen, sie festgehalten, wenn sie nachts weinten? Vor Bauchschmerzen oder einfach nur vor Angst? Was hat man ihnen eingeflößt? Was ist in ihnen zerbrochen, dass sie ganz normale Menschen so hassen? Ich weiß nicht, was das für Menschen sind und wie so etwas passieren kann.
Das ist, glaube ich, ganz typisch in vielen Geschichten. Es gibt zum einen eine sehr starke mündliche Ebene und es gibt auch so etwas wie so ein Nachdenken der Personen. Was ist ihnen dazu gestoßen? Sie können es gar nicht begreifen oft und versuchen sich trotzdem ihren Reim darauf zu machen. Muss man ja auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das beides nicht ganz leicht zu treffen war. So eine Mündlichkeit und auch so eine Natürlichkeit des Nachdenkens. Oder gab es andere Schwierigkeiten?
Ja, wahrscheinlich dadurch, dass es auch ein vielstimmiges Buch ist. 24 Charaktere, die auch alle ihre eigene Art haben zu sprechen, die die Autorin auch natürlich versucht hat, so festzuhalten und wiederzugeben. Also ging es für mich natürlich darum, in erster Linie die Personen zu hören und mir vorzustellen, was wären das für Menschen, wenn ich sie treffe.
War dann auch diese emotionale Seite, also das, was Sie da lesen mussten und nicht nur lesen mussten, sondern mehrmals wahrscheinlich lesen mussten,
ja, ich
wenn wir durchgehen, auch eine Zumutung?
Beim 10. Lesen weiß ich noch, wie ich an manchen Stellen einfach weinen musste. Also vor allem der erste Durchgang ging durch sehr viele Tränen. Ich habe das Gefühl, das passiert was, wenn man diese Geschichten hört und sie einfach wirklich in sein Herz lässt. Es wird einem klar, wie schnell das einem selbst passieren kann.
Vielen Dank, Jenny Seitz, für das Gespräch über das Buch »Nimm meinen Schmerz – Geschichten aus dem Krieg« von Katerina Gordeva, erschienen im Drömer Verlag. Lawrence Ferlinghetti war eine zentrale Figur innerhalb der legendären Szene der Beat Poets und gilt heute als Klassiker der US-amerikanischen Lyrik. Ron Winkler hat für den Gettys angefangen mit San Francisco neu übertragen und Dorothea Westphal spricht mit ihm.
Ja, immer mal wieder wird zum Glück auch die Übertragung von Lyrik für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert. In diesem Jahr eine Auswahl aus dem Werk eines Dichters und Verlegers, der schon fast eine Legende ist. Nicht nur, weil Lawrence Ferlinghetti 101 Jahre alt wurde und sein Werk einen ebenso großen Zeitraum umfasst, aber er war lange eben auch der letzte Überlebende der legendären Beat Generation um Allen Ginsberg, um Jack Kerouac oder William Burroughs. Angefangen mit San Francisco, so ist der Titel des Bandes und so heißt auch eines seiner Gedichte. Ron Winkler hat die Auswahl der Gedichte aus mehreren Jahrzehnten zusammengestellt und ins Deutsche übertragen. Er ist selbst Dichter. Sein erster Gedichtband erschien 2004 unter dem Titel Vereinzelt Passanten. Er lebt als freier Schriftsteller und Übersetzer in Berlin. Herzlich willkommen hier im Literarischen Kolloquium in Berlin-Wannsee und herzlichen Glückwunsch zur Nominierung.
Guten Abend.
Herr Winkler, in einem Gedicht von Ferlinghetti heißt es, Poets, come out of your closets, also kommt raus aus euren Kleiderschränken, man könnte auch sagen, raus aus den Elfenbeintürmen. Ferlinghetti wollte die Dichtung aus dem Elfenbeinturm holen. Er glaubte an die Kraft des Wortes. Was halten Sie als Lyriker von dieser Aufforderung?
Ja, natürlich begrüße ich sie. Also man sollte sich immer in den Raum, den man mit seinen Texten betritt, verorten. Irgendetwas sollen DichterInnen. Und für Ferlinghetti war das eben eine Teilhabe an der Welt oder an der Gesellschaft, sozusagen beizutragen, jetzt vielleicht nicht klare Ziele zu formulieren, das tut er letztlich gar nicht, sondern utopisch zu sein, zugleich eben auch für eine Verbesserung der Welt beizutragen.
Mhm. Wie kamen Sie zu Ferlinghetti?
Ferlinghetti ist jetzt schon das zweite Buch bei mir und das erste Buch, Little Boy, 3 Jahre zuvor erschienen im selben Verlag, das war im Grunde meine erste richtige Auftragsarbeit. Insofern steht er etwas antipodisch auch in meinem eigenen Übersetzerinteresse, das eigentlich mehr auf gegenwärtigen Autoren, jüngeren Stimmen liegt, Zeitgenossen. Weil ich denke, ich lebe in dieser Situation, ich begreife die Texte vielleicht besser und ich kann nachfragen. Das kann man bei Ferlinghetti nicht.
Nein. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Etwa 3 Jahre.
Was auffällt, ist die Frische dieser Übersetzung. Da sind wunderbare Wortschöpfungen dabei. Zum Beispiel schlickerig oder Zehnfinger-Tastartisten. Überhaupt solche wunderbaren Komposita. Dafür ist ja die deutsche Sprache sehr geeignet. Morgendämmerausbruch. Wie kreativ oder wie mutig muss man oder darf man sein?
Man muss es schon. Es ergibt sich dann irgendwann von selbst, wenn man irgendwie das 10.000. Mal Dawn oder Dusk übersetzen muss. Und da gibt es ja eine große Bandbreite, aber auch die reicht manchmal nicht aus. Und dann kann man vielleicht noch etwas hinzugeben. Es betrifft auch einfache Worte. Ein Wort, was in den Gedichten häufiger vorkommt, ist Virgins. Es ist relativ eindeutig, was Virgins
Jungfrau
ist, Jungfrau. Aber es gibt Situationen, wo ich denke, und das erlaube ich mir, und ich denke, ich liege da auch gar nicht falsch. Einmal spricht er von Las Vegas Virgins. Und ich glaube nicht, dass es ihm darum ging, die Jungfräulichkeit zu betonen, sondern eher, dass Virgine, wie bei Oliven, sozusagen das Unschuldige, Naive, und so sind es dann die Las Vegas Anbeginnerinnen, was es auch ein bisschen unlangweiliger
schönes
macht.
Wort, ja. Man muss ja auch sprachlich den historischen Abstand zwischen der Sprache damals und heute überbrücken. Also welche Freiheiten konnten Sie sich da nehmen?
Also auch hier habe ich nicht unbedingt nachgedacht. Es ist so ein bisschen nach Gefühl gehandelt. Sonst hätte es vielleicht auch nicht geklappt, wenn ich darüber nachdenke, okay, der Mann ist 100. Sozusagen, wie erzeuge ich jetzt so eine zentenniale Sprache? Im Grunde passt das sehr gut, weil ich bin 50 und so der Zeitraum, in dem er diese Texte geschrieben hat, so zwischen Mitte 30 bis 70, da ist 50 eine gute Mitte. Ich kann zurückblicken, ich bemerke, wie ich älter werde, auch sprachlich. Also ich habe da keine Strategie, dass ich ein gewisses Idiom erzeugen muss. Es gibt auch viele Tonaufnahmen zum Beispiel. Ich habe mir die nie angehört, weil ich wollte mich da nicht überformen lassen. Das tun wir als LeserInnen auch. Also wir recherchieren ja nicht zu einem Autor oder einer Autorin, sondern so. Ich bin in dem Fall ein Leser, der eine gewisse Wahrnehmung hat und die dann ausgestaltet und ausdeutet.
Haben Sie frühere Übersetzungen gelesen?
Ja, aber ich habe mir das immer so vorgestellt, man legt die hin und guckt dann. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Also es hat eigentlich so der Arbeitsprozess sich ergeben, dass man dann hinterher mal geschaut hat. Also manche habe ich mir auch gar nicht angeschaut, weil es hilft nicht. Man will auch nichts besser machen. Also nicht punktuell besser machen. Man will es einfach jetzt mal machen, so wie man es selbst macht.
Das ist ja eine Auswahl aus einer Vielzahl von Gedichten, und zwar aus dem Zeitraum von 1958 bis 1984. Wie sind Sie da vorgegangen? Einfach so nach Vorlieben oder?
Es war gar nicht schwer. Ich hatte einen gewissen Rahmen vorgegeben, 240 Seiten. Das war ziemlich ins Blaue vom Verleger gedacht. Niemand wusste, weder der Verlag noch ich, wie viele Texte eigentlich vorliegen. Ich bin durch die Bände gegangen, 7 waren es. Den ersten haben wir ausgeklammert, weil Coney Island of the Mind der wichtigere.
Der zweite Band, der übrigens eine Millionenauflage hatte. Das muss man sich mal vorstellen für Gedichte.
Ja, ich würde gerne mal da nach San Francisco fahren und die reale Zahl sehen. Also natürlich stimmt die, aber es ist auch so ein Mythos, wie viel es ein Mythos ist. Es war gar nicht so schwer. Es gibt wenige Texte, die nicht mehr so sich rüberbringen lassen oder die schwiemelig sind. Oder es gibt pathetische Texte, auf die konnte ich dann verzichten. Aber so zum Überblick ist es ungefähr vielleicht 60% dessen, was insgesamt vorliegt an Gedichten in dem Zeitraum.
Wir haben jetzt leider nicht die Zeit über die Ästhetik der Beats. Also was war neu, auch wenn sich Ferlinghetti gar nicht immer so als Beat selber bezeichnet hat. Er war einfach ein Freigeist, er wollte sich keinem Diktat unterwerfen. Aber was sicher anders war, es war schnell, es war rhythmisch. Und was ja auch interessant war, die Beats haben Alltägliches geschildert. Wenn man jetzt versucht, einen roten Faden zu finden, ist es eigentlich schwierig. Also Themen, was würde man sagen? Sex, Gewalt, Frieden, Krieg, Drogen. Auf jeden Fall, was er ganz häufig tut, er besingt Amerika. Und zwar mal leise, mal elegisch, mal zornig und anklagend. Er hat sich engagiert gegen den Vietnamkrieg, für die Umwelt, gerade in den Gedichten der späten 60er Jahre. Da war er sicherlich auch, kann man sagen, ein politischer Dichter. Und ich möchte Sie bitten, ein Gedicht aus dieser Zeit zu lesen, das Sie ausgewählt haben.
Dieser Text ist interessanterweise auch einer, der so die Implikation zeigt dessen, was er, wie Sie am Anfang erwähnten, fordert, nämlich ein Engagement. Er ist einmal, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, 1967 vielleicht, mit einigen anderen hat er sich vor ein Rekrutierungsbüro in Oakland gestellt und wurde dann verhaftet. Als einziger musste er dann einige Zeit sitzen. Dieser Text stammt aus diesem Gefängnisaufenthalt.
Santa Rita Prison,
ja, 1968.
Ne? Ja. Ich glaube, er saß sogar mehrmals im Gefängnis, aber.
Salut. Für jedes Tier, das seinesgleichen erschießt oder verzehrt, und jeden Jäger mit auf dem Pickup fest verankerten Gewehr und jeden Militanten oder Minuteman mit Zielfernrohr und jeden bootstragenden Hillbilly mit Bulldogge und abgesägten Lauf und jeden Amtswalter mit Hund darauf, trainiert zu finden und zu töten und jeden Bullen undercover oder in Zivil mit einem Halfter prall vor Tod. Und jeden, der im Namen des Volkes Angehörige des Volkes umlegt oder fliehende Verbrecher niederstreckt. Und jede Guardia Civil in jedem Land, die Zivilisten vor sich selber schützt mit Handschellen und Karabinern. Und jeden Grenzschützer, egal an welchem Checkpoint Charlie, auf egal welcher Seite der Berliner Mauer oder eines Vorhangs, aus welchem Zeug auch immer. Und jede Non-Plus-Ultra-State-Trooper-Patrouille auf dem Highway mit maßgeschneiderter Reithose und Plastiksturzhelm und Schnürsenkelkrawatte und 6 Patronen im Revolver im silbern ziselierten Halfter. Und jeden Streifenwagen ausgerüstet mit Sirenen und Gaspistolen und jeden Räumpanzer mit Tränengas im Werfer. Und jedes Fliegerass mit Napalm und Raketen unterm Flügel und jeden Himmelslotsen, der die Bomber segnet, die da starten. Und jeden Superstaat mit Rüstungsindustrien für sowohl die eine, aber auch die andere Seite. Und jeden Chauvinisten, egal welcher Art von Chauvinismus, aus egal welcher schwarzen, braunen oder weißen Welt, der für seinen Chauvinismus tötet. und alle Propheten und Poeten mit Pistolen oder Klingen und alle Handlanger erzwungener Erleuchtung und alle Handlanger der Macht von Staaten, die die Macht gepachtet haben. Und für wirklich alle, die im Namen des Friedens töten, 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 erhebe ich meinen Mittelfinger zum einzig wahren Salut.
Danke. Salut aus dem Gedichtband, angefangen mit San Francisco von Lawrence Ferlinghetti, den Ron Winkler übersetzt hat. Der Band ist erschienen bei Schöffling und mit einem Nachwort versehen von Jan Wilm. Und eben auch dieser Band, diese Übersetzung ist für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert. Das fünfte und letzte Buch, das wir Ihnen heute Abend vorstellen, heißt Bitterness und erzählt über den Zeitraum eines Jahrhunderts von vier starken und sehr unterschiedlichen Frauenfiguren. Lisa Palmes spricht mit Jörg Plath über die Tücken und Reize dieser Übersetzung.
Lisa Palmes, Sie haben den umfangreichsten Roman übersetzt, also unter allen Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse. 830 Seiten. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
13 oder 14 Monate.
Das ist relativ schnell vor.
Ich arbeite ja zurzeit gar nicht hauptberuflich als Übersetzerin. Ich hätte es auch, weil ich finde, man sollte schon so im Flow bleiben und da dranbleiben. Ich hätte es auch schneller schaffen können, wenn ich nichts anderes zu tun hätte. Also es war jetzt nicht sehr gehetzt oder so. Es hat sich so ganz natürlich ergeben, dieser Rhythmus.
Ja, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für digitale Lexikographie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und Sie sind 75 in Münster geboren. Sie haben durch eine polnische Freundin, habe ich gelesen, die Lust bekommen, Polnisch zu lernen und dann eben nicht nur zu lernen, sondern auch aus dem Polnischen zu übersetzen. Unter anderem Lidia Ostrowska, Philipp Springer, Olga Tokarczuk, die Nobelpreisträgerin, und eben Joanna Bator. Es ist ein ziemlich turbulenter Roman. Also vier Frauenfiguren haben wir, diese knapp 100 Jahre. Die sind alle miteinander verwandt, diese Frauen. Also von der Urgroßmutter bis zur Urenkelin. Je nachdem, von wo aus man das sieht. Die erste Frau ist eine Deutsche, weil in Niederschlesien dann eben damals vor 45 noch Deutsch war. Der Vater ist auch ein Hitler-Anhänger von Bertha. Und dann geht es so weiter. Die letzte ist die Erzählerin dieses Romans, die aber zugleich eben auch Teil des Erzählten ist. Das ist eine sehr hübsche Wolte. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, weil Sie in der Lesung auch eine Stelle haben, in der das nochmal deutlich wird. Und dann sind es so viele Jahre, dass man durch verschiedene Worte manchmal zurückgeschleudert wird. Bei mir war das Rabimmel zum Beispiel. Sind Ihnen die eingefallen? Haben Sie damals beim Übersetzen dieser Passage vielleicht Zeitungen, Literatur aus der Zeit gelesen, um sowas hinzukriegen wie so eine Zeitebene?
Ehrlich gesagt, in diesem Fall nicht. Also es gibt Bücher, bei denen ich wirklich viel nachschaue. Also zum Beispiel waren das die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk. Da habe ich sehr, sehr viel mit einem Kollegen in älteren Texten und Texten aus der Zeit nachgeschaut. Also bei Joanna Bator lasse ich mich eigentlich so gut wie immer von der Intuition und Fantasie leiten und natürlich auch von dem Rhythmus. Also ich, wenn dann so Sätze oder Reime oder so Lieder auftauchen, dann versuche ich, das gar nicht krampfhaft so irgendwie eins zu eins zu übertragen oder so, sondern ich warte dann meistens ein bisschen und überlege dann manchmal auch tagelang oder wochenlang so im Hinterkopf, was mir dazu einfällt. Und das geht am besten eigentlich, wenn ich gerade mich nicht zu sehr darauf konzentriere, dass dann irgendwie so rhythmisch sowas entsteht und dann probiere ich ein bisschen aus und dies und jenes und dann passt es vielleicht tatsächlich so intuitiv in dem Fall überhaupt.
Sie suchen ja die Ablenkung vom gezielten Nachdenken, so eine Stimmung. Entspannung.
Das ist ganz oft so, dass man wirklich krampfhaft über etwas nachgrübelt und dann steht man auf, um sich einen Tee zu machen, plötzlich ist die Idee dann da. Das weiß ich jetzt schon. Und wenn ich dann merke, ich komme da nicht weiter und gerade mit diesem Rabimmel-Vers, da habe ich wirklich ziemlich lange überlegt, was kann man da machen mit diesem Himmelblau und so weiter. Und jetzt kann ich das schon als Methode so anwenden, dass ich dann weiß, wenn ich mich mit anderen Dingen beschäftige oder einfach weitergehe, wird irgendwann schon diese Idee dann kommen.
Diesen vier Frauen ist eins gemeinsam, sie haben Probleme mit Männern. Es heißt sehr bald, der Roman sei voller männerförmiger Löcher, weil die Männer eben sehr flüchtig sind. Also das ist nicht immer traurig, weil die sind manchmal gewalttätig oder sie verehren gern mehrere Frauen, dann sind sie eben auch recht flüchtig. Sie haben eine Lesung vorbereitet. Soll ich kurz in Sie einführen?
Ja, gut.
Die erzählt von der dritten Frau, das ist Violetta, die Mutter der Erzählerin Kalina, die auch zu Anfang als K angesprochen wird. Und Violetta ist nun eine sehr, also sind alles besondere Frauen, aber diese jedenfalls läuft dauernd weg, auch vor ihrem Kind weg, ihren Träumen hinterher, und die sind von Schlagern und von Liebesromanen geformt, und auch sie selbst versucht, so einer klischierten Vorstellung von Schönheit gerecht zu werden. K. wächst eben deswegen bei ihrer Großmutter Barbara in einer sehr kleinen Wohnung, die Violetta hasst, auf dem Dachboden am Bergmannsplatz auf.
Gut, ich sage noch dazu, also Violetta ist die Figur, die so von diesen dreien eigentlich am schwierigsten zugänglich ist, fand ich. Ich fand sie am Anfang sehr unsympathisch. Sie ging mir richtig auf die Nerven. Sie ist auch eine furchtbare Nervensäge, weil sie so völlig verrückte Dinge macht. Und Joanna hat mir erzählt, oder das hat sie, glaube ich, auch bei der Lesung hier erwähnt, dass es Männer gibt, Männer, die das Buch lesen und diese Violetta-Passagen nicht aushalten und das dann erst am Ende nachlesen müssen. Und das kann ich auch ein bisschen verstehen, weil sie wirklich so, also Joanna meinte, sie hat beim Schreiben dann selber manchmal gedacht, oh nein, Violetta, bitte nicht. Und dann tat sie es doch. Und sie ist so, deswegen habe ich das jetzt ausgewählt, weil da eben so besonders schön zur Geltung kommt, so diese Überhäufung, diese Überspitzung, die dann eben auch, worin Joanna so eine Meisterschaft hat. K., wo ist meine Lippencreme? Rief Violetta. Andauernd verlor sie etwas in dieser überbordenden Unordnung, die unbeherrschbar geworden war, weil sich über Barbaras Chaos nun Violettas eigenes durcheinander legte. Violetta und ihre unruhige, schnelle Zunge, mit der sie sich immer wieder über die Lippen fuhr, die stets in der modischsten Farbe der Saison glänzten. Immerfort trug sie Glanzcreme auf, nur um sie gleich darauf wieder abzulecken. Abends schmierte sie sich eine dicke Schicht Vaseline oder Babycreme auf die Lippen, sonst hatte sie das Gefühl, sie müssten völlig eintrocknen und schließlich verschwinden, sodass da nur noch eine ewig hungrige, schmerzende Mundöffnung klaffte, die den Namen ihrer Tochter ohnehin nur verkürzt hervorbrachte. K. Den Rest von Kalina verschluckte sie. Und so kam ich zu der Ansicht, dass ich es war, die den schlechten Geschmack im Mund meiner Mutter verursachte, dessentwegen sie nie ohne ihre Pfefferminzdrops aus dem Haus ging. Ich erinnere mich an ihr Gemecker, als wäre es gestern gewesen, als wären nicht mehr als 20 Jahre vergangen, in denen wir uns kaum gesehen hatten. Welch ein Mief, ächzte Violetta, was ist das bloß für ein Gestank? Angeekelt verzog sie das Gesicht. Riechst du nicht, wie es hier stinkt? Kalina bot an, ihr Luft zuzufächeln und wedelte mit einem Skandalemagazin vor dem Gesicht der Mutter herum, die kurz so tat, als bringe ihr das Erleichterung. Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss halb die Augen. Ach, ist das schön. Kalina lernte, den entscheidenden Moment, in dem Violettas Laune umschlug, zu erkennen. Ein kaum hörbares Knistern wie von einer zertretenen Eierschale. Und so gelang es ihr manchmal, noch vor dem Ausbruch zu entwischen. Sie roch den Gestank nicht, der ihre Mutter so störte, und konnte ihr nicht helfen, so heftig sie auch mit den Skandalen wedelte. Bei jedem Einkauf erwarb Violetta, verführt durch die Versprechungen auf der Verpackung, weitere Lufterfrischer. Spray, Kugeln, Granulat oder kleine duftende Räucherspäne, die, wenn sie verglühten, Schwaden von erstickendem Rauch abgaben. Moschus, rief sie, Damaszener Rose, Opium, Sandelholz. Die Schrankfächer und Regale, die ohnehin schon überladen waren, obwohl Barbaras Sammelwut sich erst nach ihrer Rückkehr an den Bergmannsplatz voll entfalten sollte, mussten nun zusätzlich Violettas Vorräte stemmen. Alle paar Minuten verspritzte sich chemische Sprühnebel in den Duftnoten Meeresbrise, Zitrone, Lavendel, grüner Apfel. Oder sie sprühte sich selbst mit ihrem Lieblingsdeodorant Impuls ein, in der stetigen Sorge, der verhasste Gestank könnte sich in ihrer Haut festsetzen. Geriet ihr zufällig die Tochter ins Visier, wurde sie kurzerhand mitbehandelt. Gib mir deine Hand. Riechst du, wie das duftet? Doch die Wirkung stellte sie nur für einen kurzen Moment zufrieden. Und danach richtete sie erneut ihre Vanille-Orange-Sprühkanone auf Kalina, zielte wahllos auf Rücken, Beine, Hinterkopf des flüchtenden Mädchens, das sie zur Welt gebracht hatte.
Vielen Dank. Das ist eine ziemlich schrille Figur. Überhaupt ist der Roman ja so turbulent, habe ich gesagt, weil diese Zeitebenen dauernd durcheinander laufen. Also oben drüber steht immer der Name einer Frau, die im Mittelpunkt steht, aber nicht die ausschließlich Behandelte ist. Und sie werden dann zwischen den 30er, 40er Jahren und diesem Jahrhundert hin und her geschleudert. Das ist so ein erzählerischer Ansatz, der auf ganz amüsante und vergnügliche Weise daherkommt. Dasselbe ist, das haben Sie vielleicht gehört eben, mit der Erzählhaltung. Also einmal sagt Kalina, ich erinnere mich. Und danach ist sie aber eine Person in dieser Handlung und wird von außen geschildert. Ich habe es überlesen bei der Stelle. Ich habe es später ein paar Mal gemerkt, weil es ein paar Mal auftaucht. Warum macht sie das?
Das macht sie, weil sie sich nicht so richtig entscheiden konnte, welche Perspektive sie einnehmen soll und ihr beide unzureichend erschienen. Und sie dachte dann, das ist so eine kleine Anekdote, die sie auch erzählt hat, dass sie bei Übungen zum Buto-Tanz vor dem Spiegel plötzlich merkte, dass sie sowohl ich, also die Person selbst war, als auch sie in dem Spiegel. Und dann ist ihr so eingefallen, ach, das ist genau Kalina. Sie ist so beide Perspektiven. Ich wollte so eine Stelle raussuchen, wo das auch drin vorkam. Das ist mir richtig schwer gefallen, weil man sich eigentlich, es wirkt so ganz natürlich.
Ich danke Ihnen für das Gespräch über Bitternis von Joanna Bator. Sie sind nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Das Buch ist erschienen bei Suhrkamp. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war das fünfte und letzte der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Bücher in der Kategorie Übersetzung. Und damit geht der Abend hier im Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee zu Ende. Vorgestellt haben wir Ihnen 5 herausragende Übersetzungen aus dem Polnischen von Lisa Palmes, aus dem Koreanischen von Gi Hyang Lee, aus dem Russischen von Jenny Seitz, aus dem Englischen von Ron Winkler und aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof.
Und übersetzt haben Sie Romane, Erzählungen und Gespräche sowie Reportagen von Joanna Bator, Bora Chung, Katharina Gordeva, Lawrence Ferlinghetti und Goran Wojnowicz. Das ist, haben Sie gemerkt, eine halbe Weltreise, haben wir aber geschafft in weniger als 80 Tagen.
Wir danken den Übersetzerinnen und Übersetzern für ihre Arbeit, für ihre Bereitschaft hier zum Gespräch. Und wir wünschen Ihnen allen viel Glück. Am 21. März wird die Jury ihre Entscheidung im Rahmen der Leipziger Buchmesse bekannt geben. Und Sie können sich Ihr eigenes Urteil bilden und die nominierten Übersetzungen natürlich lesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend wünschen Jörg Plath und Dorothea Westphal.